Dietrich Bonhoeffer, gelebter Glaube mit Konsequenzen. Im Laufe der Predigt werde ich einige Bibelverse dazu lesen und am Anfang möchte ich gemeinsam mit euch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du immer wieder Menschen in deine Nachfolge berufst und wir danken dir, dass du auch dann Kraft schenkst, wenn unsere eigene nicht ausreicht. So bitte ich dich jetzt auch für diese Predigt und für diesen Gottesdienst, dass du selber zu uns sprichst. Amen. Da habe ich mir ja was eingebrockt. Eine richtig fette Aufgabe. Und eine fette Aufgabe erfordert ein fettes Buch. Und da habe ich gleich mal eins mitgebracht. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, ganz hinten kann man es jetzt nicht wirklich erkennen, ist mir schon klar, eine Bonhoeffer-Biografie. Als die Anfrage zu diesem Gottesdienst mit dem Thema kam, dachte ich, ich bin ganz gut vorbereitet, denn die habe ich vor einigen Jahren mal gelesen. Das ist die Biografie Bonhoeffer, Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet, von Erik Metaxas vor circa 15 Jahren erschienen. Recht dick, ich glaube, ja, so 700, 800 Seiten, aber recht leicht und flüssig zu lesen. Und wo ich dabei war, dachte ich, das ist die Gelegenheit und die Chance. Mein Vater hatte mir eine weitere Biografie geschenkt, die ist noch mal halb so dick mehr, von Eberhard Bethge, einem Freund, manche sagen der beste Freund von Dietrich Bonhoeffer, der später in die Bonhoeffer-Familie hineingeheiratet hatte. Und ich habe schon so manches Buch gelesen und ich lese auch gerne, aber ich glaube, es war noch nie so anstrengend, ein Buch zu lesen, wie die zweite Bonhoeffer-Biografie von Bethge. Denn der zitierte fröhlich Latein und Griechisch und Hebräisch, na gut, als Theologe hat man das gelernt, aber auch Englisch und Französisch und es wurde auch nur selten übersetzt. Man hatte so den Eindruck, der geht davon aus, na, das kann man ja. Ich halt nicht. Zum Glück gibt es heute technische Hilfsmittel, da kann man sich manches erschließen. Aber mir wurde da schon klar, genau aus so einem Umfeld kam Dietrich Bonhoeffer. Am 4.2.1906 wurde er in Breslau geboren und er kam, wie man damals so sagte, aus gutem Haus, aus dem Großbürgertum. Es war eine große Familie und sie hielten sehr eng zusammen und er ist auch sehr behütet aufgewachsen. Sein Vater Karl war Professor für Psychiatrie und Neurologie und vor dem Ersten Weltkrieg der führende Arzt von ganz Deutschland auf diesem Gebiet. Er war sehr klug, aber auch sehr rational und hätte sich vermutlich selber nicht mal als Christ bezeichnet. Aber zur damaligen Zeit war es ganz klar, Kirche gehörte irgendwie dazu. Man war kirchlich. So wurden natürlich auch die Kinder und auch Dietrich getauft und konfirmiert. Seine Mutter war Lehrerin und sie unterrichtete die Kinder die ersten Jahre selber. Sie lebte den Glauben und vermittelte ihn auf recht natürliche Art und Weise. Ich hatte ja gesagt, er kam aus dem Großbürgertum, das hieß gute materielle Ausstattung, hochgebildet, Anstand war sehr wichtig. Ein Zitat lautet: Selbstlosigkeit, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft waren Säulen der Familienkultur. In der Familie wurde freies, kritisches Denken vermittelt, aber es galt, nur wer etwas zu sagen hat, darf auch reden. Finde ich eine sehr interessante Variante. Sinnloses Dahergerede war dem Vater ein Gräuel. Na, wie er sich da heute dann verhalten würde, das wäre mal noch eine ganz andere Frage. Aber dass man zumindest nachdenkt, bevor man spricht, halte ich durchaus für eine sehr erstrebenswerte Eigenschaft. Obwohl die Familie keine großen Kirchgänger waren, hatte Dietrich schon sehr zeitig den Wunsch, Theologie zu explodieren. Vermutlich hing das mit dem Tod eines Bruders zusammen, der am Ersten Weltkrieg als Soldat an der Front gefallen war. Als 15-jähriger Jugendlicher besuchte Dietrich eine Evangelisationsveranstaltung, bei der ein Offizier der Heilsarmee sprach, und er war tief beeindruckt von diesem Ereignis. Und als Sohn einer großbürgerlichen Familie, da studierte man natürlich, und er natürlich auch, und zwar, wie gewünscht, Theologie, und das zunächst in Tübingen, weil das haben alle in der Familie so gemacht. Dann wechselte er nach Berlin. Schon als junger Theologiestudent widersprach oder besser diskutierte er mit seinen damals hochberühmten Professoren. Das eine war Professor Adolf von Harnack und er studierte dann auch bei Karl Barth, also die damaligen absoluten Größen der Theologie. Also viel mehr ging nicht. Und dann, gerade für die Jüngeren unter euch, die gerade so ein Studium haben, mal so ein paar kleine Zahlen. In 3 Semestern schrieb er parallel zum Studium seine Doktorarbeit. Mit 21 Jahren war er damit fertig. Und mit 24 war seine Habilitation fertig, also sprich die große Arbeit, mit der er dann hätte eine Professur übernehmen können. Professor hätte er nun werden können, aber noch nicht Pfarrer. Denn Pfarrer konnte man erst ab 25 Jahren werden, erst ab 25 durfte man ordiniert werden. Also, ja, es ist schon interessant, sich so in die Zeit hineinzubewegen. Ich will das auch überhaupt nicht bewerten, aber man merkt ja auch, das eine oder andere hat sich ein bisschen geändert. Neben dem Studium betätigte er sich auch in der Gemeinde. Er hielt vor allem den Kindergottesdienst. Und parallel entstand auch ein Kreis junger Männer, die sich zum Bibellesen und Gespräch trafen. Das machte er von sich aus, das war keine Vorgabe. Und er hatte eben keinen Dünkel, er suchte den Kontakt zu den, wie wir heute sagen würden, ganz normalen Leuten. Es war eben nicht nach dem Motto, ich bin hier was Besseres. Sehr einprägsam war ein Auslandsvikariat in seinem Studium, nämlich in Barcelona. Mit 22 Jahren kam er dorthin in eine deutsche Auslandsgemeinde und dort lief das so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Und auch er begann dort wieder mit Kindergottesdienst und am ersten Sonntag kam nur ein Mädchen zu seinem Kindergottesdienst. Und da schrieb er in einem Brief an seine Mutter, er hat noch viel geschrieben, so richtig auf Papier, das muss besser werden. Und es wurde besser, denn er stürzte sich in die Arbeit, er lud ein. Am nächsten Sonntag kamen schon ca. 15 Kinder und bald waren es 30 und mehr. Natürlich durfte er auch ab und zu Gottesdienst halten und dann passierte etwas, das ist manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man so einen jungen, dynamischen Kollegen hatte. Es kamen nämlich zu seinen Gottesdiensten mehr Leute als bei seinem Vikariatsvater. Darauf gab der nicht mehr bekannt, wer predigte. Doch Dietrich wurde nicht hochmütig und so blieb das Verhältnis zu seinem Vikariatsvater im Großen und Ganzen ganz in Ordnung. Sehr spannend finde ich bei ihm das Verhältnis zwischen akademischen Fragen, wissenschaftlichem Arbeiten und gelebtem Glauben in der Gemeinde und im Alltag. Gerade durch seine akademische Arbeit beschäftigte er sich intensiv mit dem Wort Gottes und sein Glaube wuchs. Das ist ja nicht immer so, dass durch ein Studium, auch durch das Studium der Theologie, der Glaube automatisch gestärkt wird und wächst. Aber es kann eben auch sein. Später hatte er Lehraufträge an der Uni. Seine Vorlesung begann er mit einem Gebet. Das war damals ungewöhnlich. Ich glaube, es ist es heute auch noch. Überhaupt Studenten, zu denen hatte er einen guten Zugang. Und so übernahm er 1935 auf Bitten der Leitung der Bekennenden Kirche die Leitung des Predigerseminars in Finkenwalde. Das ist ein Vorort von Stettin. Es war ja damals alles noch die sogenannten deutschen Ostgebiete und das spielt in seiner Arbeit sowieso insgesamt eine relativ große Rolle, da in diesen Gebieten doch viele Menschen waren, die ernsthaft Christen sein wollten und glaubten. Und mit der Übernahme dieser Leitung sind wir im Kirchenkampf des Dritten Reiches angekommen. Und da muss ich, glaube ich, schon ein paar Worte dazu sagen, weil das, glaube ich, nicht jeder so völlig parat hat, um was es da alles so ging. Konkret erstmal, es ging um den Kirchenkampf der Nationalsozialisten mit den evangelischen Kirchen, konkret mit den evangelischen Landeskirchen. Und die Nazis versuchten, die Kirche unter ihre Fuchtel zu bekommen. Aber das war selbst für sie nicht so einfach, da die evangelische Kirche in Deutschland in Landeskirchen organisiert war und es nicht die eine zentrale evangelische Kirche gab. Ein Erbe der Reformation, das ist auch bis heute im Wesentlichen so, mit allen Vor- und Nachteilen, je nach Meinung. Trotzdem entstanden dann als quasi kirchliche Strömung die deutschen Christen, wo Hitler verehrt wurde, er teilweise ja, über der Bibel stand und man versuchte, die Bibel von jüdischem Einfluss zu säubern. Die wurde halt immer dümmer. Als Gegenpart dazu entstand die Bekennende Kirche, abgekürzt BK. Allerdings war das jetzt kein festgefügter Block oder eine ganz straffe Organisation mit Mitgliedsausweisen oder so, sondern dort fanden sich Leute zusammen, die am Evangelium festhielten, die Nazis kritisch sahen. Die bekanntesten Karl Barth und Martin Niemöller. Und auch bald der junge Dietrich Bonhoeffer. Übrigens ist das auch eine ganz spannende Sache mal, vor Ort in der eigenen Gemeinde mal nachzugucken, wie das in dieser Zeit so war. Ich weiß, in einzelnen Gemeinden gibt es da Dokumente, wo man sieht, das war eine eher BK-Gemeinde oder das war eher eine Gemeinde, wo die deutschen Christen das Oberwasser hatten. Das hat nämlich Auswirkungen, auch geistlich. Und die spannende Frage eben auch bei dem Engagement in der Bekennenden Kirche war, wie viel Druck hält man persönlich aus? Was macht man nicht? Und wo versucht man vielleicht, sich noch irgendwo mit durchzuschlängeln? Auch wenn man das nicht komplett mit der DDR-Zeit gleichstellen kann, bestimmte Mechanismen ähneln sich. Nämlich Menschen ringen, wie sie mit dem Anspruch eines Regimes, einer Diktatur, einem Staat umgehen, der sich zumindest an bestimmten Stellen an die Stelle Gottes setzt. Und das muss bei Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, auf Widerstand stoßen. Das geht überhaupt nicht anders. Das kann man sich auch nicht raussuchen. Das ist so. Also zu DDR-Zeiten war es eher die Frage nach Konfirmation und Jugendweihe. Und ich weiß, das waren schwierige Entscheidungen. Auch in meinem persönlichen und verwandtschaftlichen Umfeld habe ich ganz verschiedene Entscheidungen und Ergebnisse erlebt. Und man kann eben auch nicht sagen, die in Anführungsstriche nur Konfirmation gemacht haben, das waren automatisch die besseren Christen. Nee, so einfach ist es nicht. Manchmal waren auch die, die in Umweg gegangen haben, dann diejenigen, die besonders engagiert waren. Und die Frage war natürlich auch, sowohl zu DDR-Zeiten und zu Nazi-Zeiten noch viel stärker, inwieweit riskiere ich meine berufliche Zukunft, wenn ich den Glauben ernst nehme und bestimmte Dinge, die von mir erwartet werden, einfach nicht tue. Doch zurück zu Bonhoeffer und zum Kirchenkampf. Die Nazis versuchten, die Theologiestudenten zu prägen, unter ihre Fuchtel zu bekommen. Da mussten dann Ergebenheitserklärungen gegenüber dem Führer ausgefüllt werden. Und wer das nicht tat, dem drohte zumindest schon mal das Berufsverbot. Und so ist es kein Wunder, dass Bonhoeffer sehr schnell mit den Nationalsozialisten in Konflikt geriet. Denn, das kam noch dazu, er war im selbstständigen Denken erzogen worden. Das ist sowieso immer eine gute Voraussetzung. Und er sah den gesamten Führerkult äußerst kritisch. Viele Freunde seiner Familie waren Juden. Seine Schwester hatte einen jüdischen Mann geheiratet. Und so erlebte er und wusste er von den Diskriminierungen und Unterdrückungen der Juden aus erster Hand. Und als einer der ganz, ganz wenigen evangelischen Theologen erkannte er die Verdorbenheit des NS-Regimes schon ganz am Anfang. Und so engagiert er sich. Das ist ja die große Frage, an was orientiere ich mich? Was ist meine Grundlage? Und er hat selber in seiner Biografie geschrieben, eines Tages war er in Amerika in einem Gottesdienst, dort gab es eine Predigt und die haben nicht mal einen Bibeltext gelesen, das geht ja gar nicht. Da dachte ich, da musste ich auf jeden Fall dran halten. Und es sind ja auch Themen, die durchaus ja auch in der Bibel aufgegriffen werden. Und so bin ich auf den Text in Apostelgeschichte 5 gestoßen. Ich lese dort mal ein paar Verse. Das ist, wo Johannes und Petrus im Tempel diesen Gelähmten geheilt haben und dafür dann vor den Hohen Rat, also für die damaligen, das Gremium, was quasi die religiöse Leitung des Volkes hatte, geholt und zitiert wurden. Da kam einer und berichtete ihnen, seht doch, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Daraufhin zog der Hauptmann mit seinen Leuten los und ließ die Apostel abführen. Dabei wendeten sie keine Gewalt an, denn sie hatten Angst, vom Volk gesteinigt zu werden. Sie führten die Apostel vor den jüdischen Rat. Der oberste Priester verhörte sie. Er sagte, haben wir euch nicht jede Lehre im Namen von Jesus verboten? Nun seht selbst, ganz Jerusalem ist voll von dem, was ihr lehrt. Und außerdem wollt ihr, dass wir für den Tod dieses Menschen bestraft werden. Petrus und die anderen Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. In dem Fall noch eine besondere Herausforderung, weil die Menschen, vor denen sie standen, der Hohe Rat, die glaubten ja und waren von sich aus überzeugt, den Willen Gottes zu tun. Hier man sagt, es ist das klassische Prinzip des zivilen Ungehorsams aus Glauben, wenn menschliche Gesetze dem göttlichen Willen widersprechen, steht Gottes Gebot an erster Stelle. Bonhoeffer hat ja selber auch viel geschrieben, unter anderem auch Lieder geschrieben und eins seiner bekanntesten, da wollen wir jetzt 3 Strophen davon singen, von guten Mächten, allerdings nicht auf die ganz bekannte Melodie, sondern auf die, ich glaube, jetzt steht es wirklich hier, die Nummer 65 im Gesangbuch, die ersten 3 Strophen, die dort abgedruckt sind. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das wollte auch die bekennende Kirche und so schaffte sie Alternativen zur Ausbildung der angehenden Pfarrer. Einer war eben das Predigerseminar in Finkenwalde. Eigentlich waren diese Seminare bei den Studenten gar nicht besonders beliebt. Doch in Finkenwalde wurde das bald anders. Denn intensives theologisches Lernen wurde ergänzt durch gemeinsames geistliches Leben und gemeinsames Leben überhaupt. Die Versorgung im Predigerseminar war eine logistische Meisterleistung, die komplett auf Improvisation, Solidarität und Sparsamkeit basierte, denn das Seminar war ja illegal und so gab es keinerlei staatliche oder offizielle kirchliche Gelder. Und so lebten die Seminaristen buchstäblich von der Hand in den Mund und waren vollständig auf die Unterstützung durch die Gemeinden der bekennenden Kirche und sympathisierende pommersche Gutsbesitzer angewiesen. Wichtig waren vor allem die Lebensmittelspenden. Gutshöfe schickten regelrechte Großlieferungen. Berühmt ist eine Anekdote, dass Unterstützer einmal einen ganzen Eisenbahnwaggon voller Kartoffeln nach Finkenwalde schickten, um die Grundversorgung der Pfarramtsstudenten zu sichern. Und das Budget fürs Essen war extrem knapp. Die Mahlzeiten waren meistens sehr einfach und karg. Fleisch war seltener Luxus. Oft gab es typisch nordostdeutsche sättigende Kost wie Kartoffeln, Brot, Mehl, Speck und Kohl. Und als Bonhoeffer und seine Vikare im Juni 1935 einzogen, war auch das Gebäude noch völlig verwahrlost und leer. So schrieben die Vikare zunächst erstmal Bettelbriefe an die Kirchgemeinden. Fast alle Möbel, Betten, Tische, Stühle und Küchenutensilien stammten aus Haushaltsauflösungen oder Spenden von Gemeindegliedern. Um die laufenden Kosten für Licht, Gas, Kohle und so weiter und die kargen Lebensmittel zu decken, wurde eine Art sozialistische Gütergemeinschaft praktiziert. Denn Bonhoeffer und seine engsten Mitarbeiter warfen alle privaten Einnahmen, Spenden und Taschengelder in einen gemeinsamen Topf. Es gab keine Gehälter. Niemand wirtschaftete in die eigene Tasche. Das Geld wurde strikt für das Überleben der gesamten Gemeinschaft aufgeteilt. Nun stammte Bonhoeffer selber ja aus einer wohlhabenden Berliner Familie und das stand im Gegensatz mit dem oft armseligen Alltag der Vikare. Und so steuerte Bonhoeffer erhebliche eigene Mittel bei und nutzte seine familiären Kontakte, um Engpässe zu überbrücken. Und trotz der Armut legte er Wert auf die Kultur. Wenn kein Geld für teures Essen da war, hob er die Stimmung der hungrigen Truppe durch gemeinsame Musik am Klavier. Oder Feste mit einfachsten Mitteln. Die angehenden Pfarrer durften sich nicht ins gemachte Nest setzen. Sie waren fest für Hilfsdienste in den Ablauf eingebunden. Dazu gehörten das tägliche Kartoffelschälen, bei den riesigen Mengen quasi eine Daueraufgabe. Das Heranschaffen von Feuerholz für den Küchenherd und das Eindecken der Tische. Und Bonhoeffer selber war Vorbild. Er lebte das Prinzip vor, dass kein Dienst im Haus zu gering für einen Theologen sei. Legendär ist eine Episode, als die Küche dringend Hilfe beim Abwasch suchte, ging Bonhoeffer wortlos hinein, schloss die Tür von innen ab, um den gesamten Abwasch allein zu erledigen, bevor die Vikare überhaupt mitbekommen hatten, was dort passierte. Das klingt vermutlich romantischer, als es wirklich war. Aber es schweißte Dozenten und Studenten sehr stark zusammen. Enge Freundschaften entstanden und geistliche Gemeinschaft. Ja, die Bibellese und die Andacht spielten eine große Rolle und Bonhoeffer führte auch ein, dass selbst wenn Leute an einem anderen Ort waren, dass man zur gleichen Zeit halt Bibel las, also vielleicht um 8, und ob man dann in Berlin oder Madrid oder New York war, dann spielte das keine Rolle. Also eine geistliche Verbindung. Über diese Zeit hat er dann auch dieses Buch geschrieben, Gemeinsames Leben. Ich vermute, der eine oder die andere hat es schon mal in den Händen gehabt. 2 Jahre später, 1937, wurde dieses Predigerseminar durch die Nationalsozialisten aufgelöst. In den folgenden Jahren gab es immer noch mal Versuche über sogenannte Sammelvikariate, wo eine gewisse Zeit lang noch mal Theologiestudenten zusammengezogen wurden, vor allen Dingen in alten Pfarrhäusern in Hinterpommern. Das war so weit weg, dass nicht mal die Nazis das immer gleich gefunden haben. Aber es war eben auch eine große Herausforderung für alle und für die Leitung besonders. Riskiert man nur berufliche Nachteile für eventuellen Berufsverbot? Droht Ärger mit den Behörden und mit der Gestapo war damals wirklich nicht zu spaßen? Besteht die Gefahr der Verhaftung? Wie ist das eigentlich, gerade für diejenigen, die in der Leitung sind, mit ihrer Vorbildfunktion? Und das finde ich sehr bemerkenswert, wie Bonhoeffer an dieser Stelle sich diese Frage auch immer wieder gestellt hat. Ein ganz kleiner Auszug. Am 23. Januar 1939 sprach Bonhoeffers Mutter mit ihrem Sohn. Sie habe Plakate gesehen, dass alle 1906 und 1907 geborenen Männer zur Musterung beim Militär aufforderten. Bonhoeffer musste sich entscheiden. Sollte er den Kriegsdienst verweigern? Dies konnte seine Verhaftung, ja sogar seine Hinrichtung bedeuten und zöge weitere Folgen nach sich. Wenn ein führender Kopf der bekennenden Kirche sich weigerte, seinem Vaterland an der Waffe zu dienen, würde dies die ganze bekennende Kirche in ein denkbar schlechtes Licht rücken. Die übrigen bekennenden Pastoren würden glauben, dass Bonhoeffer sie aufforderte, seinem Beispiel zu folgen. Doch das war überhaupt nicht seine Absicht. Die Lage war sehr verwickelt. Egal, wie man das jetzt auch aus unserer heutigen Zeit einschätzen mag, was dort richtig und falsch ist, aber alleine dieses Bewusstsein, meine Entscheidung, die ich eigentlich nur für mich fälle, hat Auswirkungen auf andere. Und dieses Denken mitzuhaben, das zeugt zumindest aus meiner Sicht von echter Größe und Leitungskompetenz. Ja, was tun? Was will Gott? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was bedeutet das dann jeweils in der konkreten Situation? Also, Christen und Diktatur, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, immer dann, wenn Menschen sich an die Stelle Gottes setzen, wird es schwierig und es ruft bei Christen Widerspruch hervor. Und das hat sich damals Bonhoeffer nicht rausgesucht und das haben Menschen zu anderen Seiten sich auch nicht herausgesucht. Das ist die Folge ihres Glaubens. Und trotzdem gibt es natürlich dann konkrete Situationen, wo manchmal nicht so ganz klar ist. Jetzt links, rechts oder geradeaus. Bonhoeffer war auch immer wieder im Ausland tätig, in England und in Amerika. Und schließlich hatten seine Freunde es hinbekommen, dass er gerade in dieser Zeit, wo die Frage der Einberufung eine große Rolle spielte, dass er im Ausland war und dort eventuell sogar einen Lehrauftrag bekommen konnte. Und er ist aber mit der Situation völlig unzufrieden. Er schreibt, während ich hier in Dr. Coffins Garten sitze, habe ich Zeit gehabt, über meine Lage und die Lage meiner Nation im Gebet nachzudenken und Gottes Willen für mich zu klären. Ich bin jetzt überzeugt, dass mein Kommen nach Amerika ein Fehler war. Diese schwierige Epoche unserer nationalen Geschichte muss ich bei den Christenmenschen in Deutschland durchleben. Ich habe kein Recht, an der Wiederherstellung des christlichen Lebens in Deutschland nach dem Kriege mitzuwirken, wenn ich nicht die Prüfungen dieser Zeit mit meinem Volk teile. Meine Brüder in der Bekenntnissynode wünschten, dass ich ging. Vielleicht hatten sie recht, mich dazu zu drängen. Aber von mir war es falsch, vorzugehen. Eine derartige Entscheidung muss jeder Mensch für sich selbst treffen. Die Christen in Deutschland werden vor der furchtbaren Alternative stehen, entweder die Niederlage ihrer Nation zu wollen, damit die christliche Zivilisation überlebe, oder den Sieg ihrer Nation zu wollen und damit unsere Zivilisation zu zerstören. Ich weiß, welches von beiden ich wählen muss, aber ich kann diese Wahl nicht treffen, während ich selber in Sicherheit bin. Also man merkt eins, auch wenn man vielleicht nicht in alle Facetten eindringen kann, Bonhoeffer macht es sich nicht leicht. Ja, er hätte in Amerika bleiben können, ein berühmter Professor werden, kluge Bücher schreiben, noch mehr als er eh schon geschrieben hat, Sicherheit für Leib und Leben. Aber er geht zurück und er weiß, dass das nicht nur gefährlich werden kann, sondern dass das gefährlich werden wird, dass ihm das die Freiheit und womöglich sogar das Leben kosten kann. Und er stellt eben nicht die Frage, was bringt's mir, ich zuerst, sondern wo ist mein Platz, wo will Gott mich haben? Eine ganz wichtige Rolle bei dieser Platzfindung spielt dabei Bonhoeffers Schwager Hans von Donani. Er arbeitete als Jurist zunächst beim Reichsjustizministerium. Da dieser seine kritische Haltung gegen die Rassengesetze, die Judenverfolgung und so weiter kaum verbergen konnte, kam er nach einigen Umwegen schließlich zur Abwehr eines militärischen Nachrichtendienstes, das entspricht heute dem Bundesnachrichtendienst, dem BND. Dessen Chef, Admiral Wilhelm Canaris, stand Hitler zunehmend kritisch gegenüber. Noch kritischer war sein Stellvertreter Oberst Hans Oster. So ist es fast ein Treppenwitz der Geschichte, dass sich bei der Abwehr zunehmend die Hitlerkritiker und Widerständler sammelten. Zu denen gehörte eben auch Bonhoeffers Schwager Hans von Donani und bald auch Dietrich Bonhoeffer selbst. Eine wichtige Aufgabe sahen sie vor allen Dingen darin, die Verbrechen der Nazis zu dokumentieren und auch den Alliierten die Verbrechen an den Juden bekannt zu machen, da zumindest in der Breite der Öffentlichkeit vieles eben doch nur wenig oder nicht bekannt war. Und da kamen Bonhoeffer natürlich vor allem seine Auslandskontakte zu halfen, die ihm sehr. Und dann stellte er sich einige ganz schwierige Fragen. Das sind eigentlich Themen für viele Predigten. Zum Beispiel die Frage des Tyrannenmordes. Soll man als Christ einen Diktator und Massenmörder töten? Im fünften Gebot steht ganz klar, du sollst nicht töten. Wörtlich genau übersetzt, du sollst nicht morden. Und wer tötet, macht sich schuldig. Nur ist derjenige, der nichts tut, also den Mörder gewähren lässt, dann automatisch nicht schuldig? Wie ist es mit dem geschehen lassen? Bonhoeffer war der Überzeugung, man kann sich nicht schuldig machen. Egal welche Entscheidung, schuldig wird man immer. Die Frage ist nur, ob mehr oder weniger. Es ist auch dieses Zitat von ihm überliefert, man soll nicht nur die Opfer unter dem Rad verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen greifen. Es heißt, es gibt manchmal, häufig, nicht die eindeutige und einfache Lösung. Und manchmal sind die Entscheidungen auch von verschiedenen Menschen durchaus unterschiedlich. In diesem Zusammenhang sind eine ganze Reihe von Gesprächen der letzten Jahre in den Sinn gekommen. An der Stelle nur noch eins. Das war so im Nachgang zu Corona mit einem Bekannten, den ich schon länger kannte. Und der kam dann, dass wir mal gesprochen und fing so an, na, das ist doch klar, dass das alles... Dann guckte ich an und sagte, nö, wieso? Er sagt, das ist nicht klar. Du hast eine Meinung, die darfst du auch haben, aber das ist nicht die unhinterfragbare Voraussetzung, denn ich teile die nämlich zum Beispiel gar nicht. Oh. Solche Gespräche habe ich häufiger gehabt, wo man merkt, wo vielleicht andere, aber man auch selber manchmal schon in einem Tunnel drin ist und denkt, das ist doch ganz logisch, das ist alles ganz klar. Und dann denken andere darüber völlig anderes. Und dann ist die Frage, schafft man es, sich miteinander auseinanderzusetzen? Ich habe gemerkt, es geht dann, wenn man sich schon kennt und vorher eine freundschaftliche, eine gute Beziehung zueinander hat und dem anderen von vornherein unterstellt, nicht per se böse zu sein. Dann kann es gehen. Sonst wird es ganz schwierig. Aber das nur mal so ein ganz kleiner Ausflug. Aber ihr habt euch ein schwieriges Thema rausgesucht. Also kommen auch ein paar schwierige Fragen dazu. Im Zuge der Ermittlungen zum Widerstand gegen Hitler wird Bonhoeffer schließlich im April 1943 verhaftet. Und nach den verschiedenen Hitler-Attentaten werden die Verhöre verschärft und die Situation wird immer bedrohlicher. Und er schreibt viel. Bücher, Briefe, vor allen Dingen seine Briefe aus dem Gefängnis sind bekannt geworden. Und in den allerletzten Kriegstagen wird er noch viel durch Deutschland hin und her gefahren. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Nazis fast den Überblick verloren hatten, und den hatten sie auch. Aber eins Das blieb, das war die Rache Hitlers. Dieser war gnadenlos. Denn Bonhoeffer und die anderen Leute aus der Abwehr und auch noch viele andere, die standen bei ihm auf der Todesliste. Und so werden auf persönlichen Befehl von Hitler die Leute dieser Widerstandsgruppe, Dietrich Bonhoeffer, Admiral Canaris, Oberst Oster und, so, und einige weitere, am 9. April 1945 in Flossenbürg hingerichtet, erhängt. Der SS-Arzt Hermann Fischer, der Zeuge der Hinrichtungen war, hat später zu Protokoll gegeben: Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer im innigen Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. Ob dieses Zitat der Wirklichkeit entspricht, ist nicht ganz klar, aber es bestärkt das Bild eines Mannes, der ganz aus dem Glauben gelebt und in tiefem Vertrauen auf seinen Herrn und Heiland Jesus Christus in den Tod gegangen ist. Deswegen glaube ich schon, dass man sagen kann, Dietrich Bonhoeffer, das ist ein glaubwürdiger Zeuge für Christus. Er hat nicht sein eigenes vorangesetzt. Gelebter Glaube mit Konsequenzen, können wir daraus was lernen? Das wären Themen für die nächste Predigtreihe. Aber vielleicht zum Abschluss drei kurze Impulse für ein glaubwürdiges Christsein. Das erste, unverkrampftes Bekennen. Gerade in den letzten Tagen und Wochen war das ja immer mal wieder Thema, wenn Fußballer auf dem Fußballplatz gebetet haben. Man merkt, gewisse deutsche Journalisten haben da noch ihre Schwierigkeiten damit, aber das kommt vor. Ich habe mir gestern Abend noch das Spiel um Platz 3 gegönnt. Und tatsächlich, auch nach Ende dieses Spiels standen wieder einige Spieler von Frankreich und England zusammen und haben gebetet. Das wurde gar nicht kommentiert. Finde ich, muss auch nicht unbedingt sein. Aber es gehört für manche Menschen einfach dazu. Gebet nicht als Inszenierung, sondern das tue ich, weil das jetzt für mich dran ist. Das zweite, Glauben miteinander teilen. Beim gemeinsamen Leben bei den Vikaren in Finkenwalde war das eben das Kartoffelschälen. In der Jugendarbeit, wo ich lange mitwirken durfte, haben wir eben viele Rüstzeiten gehalten, waren gemeinsam unterwegs, weil wir dort Glauben und Leben teilen. Und da merkt man manchmal auch die Macken von dem anderen. Die sind nämlich auch bei Christen da. Oder letzte Woche war ich in Pocker mit dabei, nämlich da haben wir Pakete gepackt und verladen für andere. Es waren fast 30 Leute und wir haben miteinander gearbeitet, gegessen und auch gebetet. Wenn Christen gemeinsam etwas tun und den Blick über das eigene hinausheben, dann glaube ich, kann das ein gutes Zeichen für den Glauben sein. Und als drittes, es kann sein, dass wir als Christen unter Druck geraten, dass wir mit unseren Wertvorstellungen nicht mehr an die Zeit passen. Für die Wahrheit, die Glaubwürdigkeit des Evangeliums einstehen, das kann heißen, auch persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Das hat es zu allen Zeiten gegeben und es ist davon auszugehen, dass das auch in Zukunft so sein wird. Aber sowohl Dietrich Bonhoeffer als auch den Aposteln Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat und erst Jesus Christus selber ging es nie zuerst um den persönlichen Vorteil. Von daher befinden wir uns dann in guter Gemeinschaft. Der Herr segne uns dieses sein Wort.